Guten Morgen zusammen. Seid herzlich willkommen. Mein Predigttext für heute steht im Alten Testament. Ich predige über Nehemia 2 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 701 im Alten Testament. Ich habe es überschrieben mit Menschen, die Gott gebraucht. Ich lese Nehemia 2. In den Monden Nisan, also in den Monden im alten Luther, in den Monaten Nisan, des 20. Jahres des Königs Artasasta, da Wein vor ihm stund, hob ich den Wein auf und gab dem Könige, und ich sah trauriglich vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so übel? Du bist ja nicht krank. Das ist nichts, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete mich fast sehr und sprach zum Könige: Der König lebe ewiglich. Sollte ich nicht übel sehen? Die Stadt, da das Haus des Begräbnisses meiner Väter ist, liegt Wüste und ihre Tore sind mit Feuer verzehret. Da sprach der König zu mir: Was forderst du denn? Da bat ich den Gott vom Himmel und sprach zum Könige: Gefällt es dem Könige und deinen Knechten vor dir, dass du mich sendest nach Juda zu der Stadt des Begräbnisses meiner Väter, dass ich sie baue? Und der König sprach zu mir und die Königin, die neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise währen und wann wirst du wiederkommen? Und es gefiel dem Könige, dass er mich hinsendete, und ich setzte ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum Könige: Gefällt es dem Könige, so gebe er mir Briefe an die Landpfleger jenseits des Wassers, dass sie mich hinübergeleiten, bis ich komme nach Juda, und Briefe an Asaph, den Holzfürsten des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken der Pforten am Palast, die im Hause und an der Stadtmauer sind, und zum Hause, da ich einziehen soll. Und der König gab mir nach der guten Hand meines Gottes über mir. Und da ich kam an den Landpflegern jenseits des Wassers, gab ich ihnen des Königs Briefe. Und der König sandte mit mir die Hauptleute und Reiter. Da aber das hörete Sanballat, der Horoniter, und Tobia, ein ammonitischer Knecht, verdroß es sie sehr, dass ein Mensch kommen wäre, der Gutes suchte für die Kinder Israel. Und da ich gen Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich des Nachts auf und wenig Männer mit mir, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott eingegeben hatte zu tun an Jerusalem, und war kein Tier mit mir, ohne da ich aufritt. Und ich ritt zum Taltor aus bei der Nacht, vor dem Drachenbrunnen und an das Misttor, und gab mir Wehe, dass die Mauern Jerusalems zerrissen waren und die Tore mit Feuer verzehret, und ging hinüber zu dem Brunnentor und zu des Königs Teich, und war da nicht Raum meinem Tier, dass es unter mir hätte gehen können. Da zog ich bei Nacht den Bach hinan und tat mir Wehe, die Mauern also zu sehen, und kehrte um und kam zum Taltor wieder heim. Und die Obersten wussten nicht, wo ich hinging, aber was ich machte, denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, den Ratsherren und den Obersten und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt. Und sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, darinnen wir sind, dass Jerusalem Wüste liegt und ihre Tore sind mit Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems bauen, dass wir nicht mehr eine Schmach seien. Und sagte ihnen an die Hand meines Gottes, die gut über mir war, dazu die Worte des Königs, die er mir geredet hatte. Und sie sprachen: So lasst uns auf sein, und wir bauen, und wir baueten, und ihre Hände wurden gestärkt zum Guten. Da aber das seine Ballad der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, und Gosem, der Araber, hörten, spotten sie unser und verachteten uns und sprachen: Was ist das, das ihr tut? Wollt ihr wieder von dem Könige abfallen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott vom Himmel wird uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen. Ihr aber habt keinen Teil, noch Recht, noch Gedächtnis in Jerusalem. Unser Text handelt im März, April 445 vor Christus. Nehemia war ein Sklave, ein Gefangener des persischen Königs Artaxerxes in Babel im heutigen Iran. Er wird auch Artaxerxes der Erste genannt. Und obwohl Nehemia zu den verschleppten Juden gehörte, war er Mundschenk des Königs. Er war die engste Vertrauensperson des Königs und der allerhöchste Diener des Königs. Nehemia war ein Nachkomme der Israeliten, die um 606 vor Christus vom König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt wurden. Der vollkommen zerstörte Tempel in Jerusalem wurde, wie es Gott vorhergesagt hatte, nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon wieder aufgebaut über einen Zeitraum von 20 Jahren. Das war in der Zeit zwischen 536 und 516 vor Christus. Aber die Mauern Jerusalems waren immer noch zerstört und die Tore waren immer noch verbrannt. Nehemia hatte von diesen zerstörten Mauern und von den verbrannten Toren vor circa 4 Monaten von Hanani und einigen Brüdern gehört, die ihn aus Jerusalem besucht hatten. Aufgrund der zerstörten Mauern und verbrannten Tore waren die Juden immer in Gefahr. Der Feind konnte ohne Schutzwall einfach einmarschieren. Umgeben waren die Juden von samaritischen Halbjuden, die fremde Götter angebetet haben, die ihre Feinde waren. Wir lesen davon in 2. Könige 17. Keiner der Menschen, die um Jerusalem herum gelebt haben, hatten irgendein Interesse an einem befestigten Jerusalem. Aber Nehemia, der beim König Artaxerxes in großem Wohlstand lebte, er war tief traurig über die zerstörte Stadt Gottes. Und wir lesen in Nehemia 1, wie Nehemia 2 Tage gefastet, gebetet und geweint hat, weil die Stadt Gottes so wehrlos, so zerstört war. Und interessant, er hat Buße getan für die Sünde seines Volks, für die Sünde seiner Familie und für seine eigene Sünde. Er wusste, die Zerstörung Jerusalems ist eine Folge unserer eigenen Sünde. Gott hatte sein Volk immer und immer wieder gewarnt, ihm gehorsam zu sein. Aber als es ihnen gut ging, wollte ihm keiner zuhören. Und jetzt mussten sie das Gericht Gottes und die Strafe Gottes erleiden. Und Nehemia sagte einen Satz, der hört sich im alten Luther wunderbar an. Nehemia 1, Vers 7. Wir sind verrückt worden, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knechte Mose. Nehemia sagt, wir sind buchstäblich verrückt geworden. Wir spinnen, dass wir geglaubt haben, dass es sich lohnt, Gottes Gebote zu übertreten und gegen Gott zu sündigen. Deshalb brauchen wir uns nicht wundern, warum wir jetzt in dieser Not und diesen Problemen sind. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6, 7 bis 8. Dabei müssen wir wissen, dass Jerusalem nicht irgendeine Stadt war. Jerusalem ist die Stadt, der Ort, an dem die Geschichte dieser Welt zu Ende geht. Jerusalem ist der Ort, an den Jesus wieder zurückkommen wird, um die Völker zu richten, und er wird in seinen Tempel sich setzen und 1000 Jahre regieren. Und so wie Jerusalem der Ort ist, an dem unser Herr wohnt, so ist unser Herz der Ort, in dem Jesus wohnt, mit seinem Geist. Denn Jesus wohnt mit seinem Geist in allen, die ihm gehören und sich zu ihm bekehrt haben. Jesus wohnt nicht in Häusern mit Händen gemacht, sondern er wohnt in seinen Kindern und er hat Raum in denen, die ihm den ersten Platz geben und die ihn über alles lieben. Nach 1. Petrus 2, Vers 5 sind Kinder Gottes lebendige Steine in einem geistlichen Haus, dass die Gemeinde Jesu ist. 1. Petrus 2, Vers 5. Und auch ihr als die lebendigen Steine baut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Aber wie sieht es denn aus damit, mit den geistlichen Opfern, die wir als Gemeinde Jesu bringen? Wie sieht es denn aus mit unserem Gehorsam Gottes Wort gegenüber? Wie sieht es denn aus bei uns, wie wir Jesus den ersten Platz geben? Wie sieht unser Zeugnis, unser Gebot, unser Gebet, unsere Liebe, unsere Treue zu Jesus denn aus? Wo sind denn die Christen, die ihr Leben, ihr ganzes Leben Gott weihen, ihre Zeit, ihr Geld, alles, was sie haben? Wo sind denn die Christen, die das verstanden haben? Und ich frage mich, macht es mich auch so traurig wie Nehemia, dass die Mauern zerstört und die Tore verbrannt sind? Macht es dich traurig, dass wir so lau, so bequem, so oberflächlich geworden sind? Es gibt so viel Heuchelei, so viel Stolz und Hochmut unter uns Christen. So viel Show, so wenig Buße und Sündenerkenntnis. Wo sind denn die Christen, die Buße tun für andere wie der Nehemia? Aus meiner Sicht hätte er das vielleicht gar nicht nötig gehabt. Er war ein rechtschaffener Diener Gottes. Aber er wusste, wir sind alles elende Sünder. Er wusste das. Ausnahmslos elende Sünder. Wo sind die Christen, die das verstanden haben? Dass es verrückt ist, Gottes Gebote zu missachten und Gottes Wort zu verändern. Wo sind die Christen, die davon überzeugt sind, dass wir das wirkliche Leben nur bei Jesus finden, wenn wir unser ganzes Leben an Jesus verlieren? Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Gibt es überhaupt noch irgendwelche Christen, die das heute noch glauben? Und wo sind die Christen, die darüber traurig sind, dass es heute so wenige ehrliche Jesus-Nachfolge gibt? Wo sind sie? Solange wir nicht die Ruinen, die kaputten Mauern, die verbrannten Tore bei uns sehen, wird sich bei uns überhaupt nichts ändern. Wir wollen ja immer, dass die anderen sich ändern. Aber wie ist es bei dir und mir? Wo bist du traurig, dass Jesus bei dir nicht in allen Dingen den Vorrang hat? Nehemia hat geweint, gefastet, gebetet. Er hat unaufhörlich zum Herrn gerufen, für sich selbst und für sein Volk. Und Nehemia hat über 4 Monate hinweg nicht aufgehört, seinen Vater im Himmel um Hilfe und Vergebung zu bitten. Wie oft packt der Satan uns konservative Christen an unserem Stolz und wir denken, dass nur die anderen ein Problem haben. Aber wo sind die Männer wie Nehemia, die zwischen sich selber und den anderen Christen, die vollkommen oberflächlich sind, keinen Unterschied machen, wenn es um die eigene Buße und Demut geht? Für Nehemia war es wichtig, Buße zu tun über seine eigenen Sünde und Gott um Hilfe anzuflehen. Und nachdem Nehemia das für 4 Monate gemacht hatte, begann Gott sein Gebet zu erhören. Er begann einzugreifen. Er hat angefangen, die Stadt Gottes, das Volk Gottes zu befestigen und zu schützen. Und das kommt zu meinem ersten Punkt, der heißt, Gottes Eingreifen überwindet alle Grenzen. Ich lese Nehemia 2, Vers 1. Im Monden Nisan des 20. Jahres des Königs Artasasta, da Wein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und gab dem Könige, und ich sah trauriglich vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so übel? Du bist da nicht krank. Das ist nicht, sondern du bist schwermütig. Die Sorge, die Not um Jerusalem war für Nehemia so präsent, dass er seine Traurigkeit nicht mehr verbergen konnte. Die letzten 4 Monate mit Gebeten, Tränen und Buße hatten ihre Spuren hinterlassen. So sehr hat Nehemia für sein Volk gebetet, gerungen und gelitten. Ich muss euch sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sowas machen kann. Aber so ist es eben. Ohne Gebet geht eben nichts in unserem Leben. Dabei geht es nicht um eine Gebetsleistung, die wir bringen müssen. Es geht nicht um eine Arbeit, die wir tun und dann haben wir das Ergebnis verdient. Nein, beim Gebet geht es darum, dass wir bewusst sind, dass nur Jesus die wirklichen Probleme unseres Lebens lösen kann. Nur Jesus kann Situationen verändern. Nur Jesus kann Wunder tun. Nur Jesus hat einen Ausweg aus ausweglosen Situationen unseres Lebens. Und Jesus will, dass wir beten. Die Bibel sagt, Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Nicht wir lösen die Probleme unseres Lebens, sondern Jesus löst die Probleme unseres Lebens. Das müssen viele Christen lernen. Das muss ich lernen und das musst du auch lernen. Keine Diskussion, kein Mediator, kein Therapeut, kein kluger Mensch, kein Pädagoge, kein Psychologe, kein Urlaub, keine eigenen Abkürzungen und Sünden können uns helfen. Nur Jesus kann uns helfen. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der König fragte Nehemia: Warum siehst du so übel? Du bist da nicht krank. Das ist's nicht, sondern du bist schwermütig. Wahrscheinlich war Nehemia sonst fröhlich, glücklich, ansteckend fröhlich. Sonst hätte er doch diesen Job als Mundschenk nie bekommen. Aber trotz aller Selbstbeherrschung, die dieser Dienst verlangt hat, konnte Nehemia seine Not nicht mehr verbergen. Nehemia war eben auch nicht perfekt, so wie wir alle. Er war einer wie du und ich, der unter den Problemen gelitten hat. Gerade deshalb, weil wir unter Problemen leiden, deshalb beten wir ohne Unterlass. Wir werfen täglich unsere Sorgen auf Jesus, damit wir selber innerlich frei werden. Philipper 4, Vers 6 bis 7. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Friede Gottes kommt in unser Herz und in unsere Gedanken, wenn wir im Gebet Jesus alles sagen. Deshalb ist es so wichtig, täglich die Sorgen auf Jesus zu werfen. Und dann lesen wir weiter in Nehemia 2. Ich aber fürchtete mich fast sehr und sprach zum Könige: Der König lebe ewiglich. Sollte ich nicht übel sehen? Die Stadt, da das Haus des Begräbnisses meiner Väter ist, liegt Wüste und ihre Tore sind mit Feuer verzehret. Als Mundschenk musste Nehemia, ich habe schon gesagt, von Berufswegen fröhlich sein, aber das ging nicht mehr. Und natürlich fürchtete er sich vor der Reaktion des Königs. Denn auch wenn er ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zum König hatte, so war er am Ende doch sein Gefangener und sein Sklave. Und seine Traurigkeit war ein großes Risiko auch für ihn selber. Der König konnte ihn aus einer Laune heraus absetzen, umbringen, ins Gefängnis werfen. Aber Nehemia entscheidet sich, dem König die Wahrheit zu sagen, auch wenn er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Nehemia war bereit, für seinen Gott alles zu riskieren. Er war bereit, für Gottes Sache seine gute Stellung, seine Karriere, seinen Wohlstand und alles, was er bisher erreicht hatte, zu opfern. Und dann erlebt Nehemia, wie Gott eingreift. Denn Gott hatte selber das Herz des Königs, des Großkönigs, für Gottes Sachen offen und weich gemacht. Und so lesen wir in Vers 4, da sprach der König zu mir: Was forderst du denn? Da bat ich den König vom Himmel. Der König fragt Nehemia: Was forderst du denn? Was möchtest du denn? Wie kann ich dir helfen? Und Nehemia traute seinen Ohren nicht. Der große König fragt ihn, was er für ihn tun kann. Das war mehr, als er sich erträumt hatte. Und Nehemia steht hier, er sendet sofort ein Stoßgebet zum Himmel. Denn er weiß, auch wenn der große König mir helfen will, so kann am Ende doch nur Gott helfen. Nur Gottes Plan kann in Erfüllung gehen. Nur Gott hilft mir. Denn wir leben allein von der Gnade, und zwar von der Gnade Gottes und nicht von der Gnade mächtiger, reicher Leute, auch wenn Gott sie gebraucht, uns zu helfen. Vers 5, und sprach zum Könige: Gefällt es dem Könige und deinen Knechten vor dir, dass du mich sendest nach Juda zu der Stadt des Begräbnisses meiner Väter, dass ich sie baue? Nehemia wusste sofort, was er vom König wollte, und er sagte ihm: Wenn du mir wohlgesonnen bist, mir helfen willst, dann schicke mich in die Stadt meiner Väter, dass ich sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten kann. Vers 6, und der König sprach zu mir und die Königin, die neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise währen und wann wirst du wiederkommen? Und es gefiel dem Könige, dass er mich hinsendete, und ich setzte ihm eine bestimmte Zeit. Natürlich wollen König und Königin wissen, wie lange Nehemia wegbleibt, wann er wiederkommt. Sie wollen ja Nehemia auf keinen Fall verlieren, auch wenn es ihr Diener und Sklave war. Und Nehemia sagte, wie lange er braucht, und damit war der König einverstanden. Gott hatte eingegriffen, Gott hatte ein Wunder getan. Gott hat das Herz des Königs bereit gemacht, Nehemia zu helfen. Vers 7, und sprach zum Könige: Gefällt es dem Könige, so gebe er mir Briefe an die Landpfleger jenseits des Wassers, dass sie mich hinübergeleiten, bis ich komme nach Juda. Und Briefe an Asaf, den Holzfürsten des Königs, dass er mir Holz gäbe zu Balken der Pforten am Palast, die im Hause und an der Stadtmauer sind, und zum Hause, da ich einziehen soll. Und der König gab mir nach der guten Hand meines Gottes über mir. Also Nehemia bittet um königliche Begleitbriefe an die Statthalter, die auf dem Weg nach Jerusalem waren. Auch brauchte er Holz für die Stadttore vom königlichen Forstmeister und Holzfürsten Asaf. Aus Nehemia 5, 14 wissen wir, dass Nehemia vom König Artasasta auch zum Statthalter über Jerusalem ernannt wurde. Damit wurde Jerusalem von der Statthalterschaft Samariens abgetrennt. Von Samaria war der Statthalter Sanballat. Das heißt, Nehemia bekommt alles, was er sich wünschen kann. Er darf mit königlicher Unterstützung losreisen. Besser konnte es nicht gehen. Besser konnte es sich Nehemia nicht erträumen. Mehr Unterstützung konnte sich keiner wünschen. Aber wie war es so weit gekommen? Nehemia sah die kaputten Mauern, die verbrannten Tore der Stadt. Und er tat Buße für sein Volk und für seine eigene Sünde. Es ist so wichtig, dass wir nie vergessen, dass wir elende Sünder sind. Vielen Christen fehlt dieses Bewusstsein, und das ist eine absolute Katastrophe. Denn das hindert immer das Werk Gottes, weil es zeigt, wie stolz und hochmütig wir sind. Und dann betet Nehemia ohne Unterlass, und Nehemia war bereit, für Gottes Volk alles zu riskieren. Er war bereit, für Gottes Auftrag alles aufzugeben. Er war bereit, seine Sicherheiten, seine Karrieren, seinen Komfort, seine Stellung aufzugeben. Und dann hat Gott eingegriffen und ein Wunder nach dem anderen getan. Aber Nehemia wusste jeden Augenblick, dass jedes Wunder nicht das Ergebnis seiner eigenen frommen Leistung war. Nein, alle Wunder waren ein Geschenk der Gnade und Liebe Gottes. Deshalb sagt Nehemia am Ende von Vers 8: Und der König gab mir nach der guten Hand meines Gottes über mir. Das Entscheidende ist die gute Hand Gottes über unserem Leben. Nur unser Herr allein weiß, was gut und richtig für uns ist. Nur unser Herr kann die Probleme lösen, die wir haben, kann Situationen verändern. Mein zweiter Punkt: Gottes Reich wird immer bekämpft und angefochten. Nehemia 2, Vers 9. Und da ich kam zu den Landpflegern jenseits des Wassers, gab ich ihnen des Königs Briefe, und der König sandte mit mir die Hauptleute und Reiter. Nehemia war unterwegs und er wurde von einer militärischen Eskorte begleitet. Wir lesen von Hauptleuten und Reitern. Wie viele Soldaten es waren, wissen wir nicht. Aber es waren erprobte Kämpfer und jeder wusste, die kamen im Namen des Königs. Offensichtlich war die militärische Begleitung auch notwendig. Das sehen wir im nächsten Vers, in Vers 10. Da aber das seine Ballad der Horoniter und Tobia, ein ammonitischer Knecht. Ich lese nochmal. Da aber das hörete seine Ballad der Horoniter und Tobia, ein ammonitischer Knecht, verdroß es sie sehr, dass ein Mensch kommen wäre, der Gutes suchte für die Kinder Israel. Seine Ballad der Horoniter war der samaritische Statthalter, der den Bereich Jerusalems an den Nehemia abgeben musste. Und Tobia, ein ammonitischer Knecht, war der Statthalter im Ostjordanland, das von den Ammonitern bewohnt wurde. Und beide waren natürlich sehr verärgert, dass Nehemia kam, um den Kindern Israel zu helfen. Wer im Reich Gottes etwas bewegen will oder Gott treu nachfolgen will, der muss wissen, dass er vom Satan immer angegriffen wird. Vor deiner Bekehrung kanntest du die Kämpfe nicht. Nach deiner Bekehrung sind diese Kämpfe normal. Sie gehören zum Alltag. Aber sie brauchen uns nicht zu erschrecken. Denn alle Kämpfe, die wir als Kinder Gottes erleben, sind nichts anderes als eine Möglichkeit Gottes, dass er seine Macht, seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen kann. Und das macht er auch. Paulus sagt in Epheser 6, 12 bis 13, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen so ergreife den Harnisch, also die Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Unser Herr Jesus rüstet uns aus mit Gebet, mit Bibellesen, mit Gottvertrauen, mit Zusammenhalt in der Gemeinde Jesu, damit wir inmitten der Anfechtungen und Kämpfe Gottes Wunder, Gottes Kraft und Gottes Hilfe erleben können. Interessant ist in unserem Text, dass Nehemia zuerst 3 Tage ruht, bevor er sich ein Bild der Lage macht. Sicher hat Nehemia in der Zeit viel gebetet. Und dann hören wir die nächsten Verse, Vers 11. Und da ich gen Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich des Nachts auf und wenig Männer mit mir, denn ich sagte, keine Menschen, was mir mein Gott eingegeben hatte, zu tun an Jerusalem, und war kein Tier mit mir, ohne da ich aufritt. Also Nehemia hat keine langen Sitzungen und Beratungen gemacht. Im Gegenteil, im Schutz der Dunkelheit war er mit wenigen Männern unterwegs. Nur er hatte ein Pferd. Die nächtliche Erkundung sollte so wenig wie möglich auffallen. Vers 13, und ich ritt zum Taltor aus bei der Nacht, vor dem Drachenbrunnen und an das Misttor, und tat mir wehe, dass die Mauern Jerusalems zerrissen waren und die Tore mit Feuer verzehret, und ging hinüber zu dem Brunnentor und zu des Königs Teich, und war da nicht Raum meinem Tier, dass es unter mir hätte gehen können. Nehemia berichtet, wie er den Südosten Jerusalems sich anschaut und er sieht, wie ungeschützt die Stadt war. Hier konnte kein Wachposten das Eindringen Fremder verhindern. Die Trümmer waren überall verteilt, sodass er von seinem Pferd steigen musste, um unbeschadet durchzukommen. Vers 15, da zog ich bei Nacht den Bach hinan und tat mir wehe, die Mauern also zu sehen, und kehrte um und kam zum Taltor wieder heim. 2-mal in Vers 15 und auch in Vers 13 sagt Nehemia, und tat mir wehe. Mit tiefem Schmerz sieht Nehemia die Ruinen der Stadt. Mit tiefem Schmerz sollten wir auch die Ruinen in der Gemeinde Jesu sehen und uns nicht damit zufrieden geben. Und dann mein dritter Punkt, Schutz finden wir nur in den Mauern Gottes. Vers 16, und die Obersten wussten nicht, wo ich hinging oder was ich machte, denn ich hatte bis daher den Juden und den Priestern, den Ratsherrn und den Obersten und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt und sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, darin wir sind, dass Jerusalem Wüste liegt und ihre Tore sind mit Feuer verbrannt. Kommt, lass uns die Mauern Jerusalems bauen, dass wir nicht mehr eine Schmach seien. Nachdem Nehemia sich ein eigenes Bild der Situation gemacht hatte, versammelte er die Einflussreichen des Volks, um seinen Plan mitzuteilen, den Gott aufs Herz gelegt hatte. Und er fängt an damit, er sagt, ihr seht das Unglück, ihr seht die Zerstörung, die unsere eigene Schuld und Sünde angerichtet hat. Wir sind zum Gespött der Leute geworden. Wir müssen das ändern. Deshalb lasst uns die Mauern Jerusalems bauen. Jerusalem braucht Mauern und Tore zum Schutz. Ohne Mauern sind wir den Angriffen des Bösen hilflos ausgeliefert. Auch Gemeinde Jesu braucht Mauern zum Schutz. Wir brauchen Mauern gegen den Schmutz und die Sünde, die es um uns herum gibt. Wir müssen aktiv Mauern bauen, so wie damals Nehemia. Wir können nicht offen sein für alles. Das geht nicht, sonst zerstören wir uns selber. Es gibt Aktivitäten, es gibt Medien, es gibt Menschen, die uns schaden. Das ist eigentlich klar, dass die Sünde und die Zerstörung nicht unbeschadet an uns vorbeigeht. Keiner ist doch so dumm und lässt sich seelisch zerstören und verwunden. Deshalb trenne dich von dem, was dir schadet. Jeder weiß aus seinem eigenen Leben, dass wir unendlich viel Zeit für vollkommen sinnlose Dinge verschwenden. Wie viel Zeit verbringen wir im Internet, vor dem Fernsehen, irgendwelchen Artikeln und Büchern, die uns persönlich überhaupt nicht weiterbringen? Mir geht es oft, da denke ich, wofür habe ich wieder meine Zeit verschwendet? Leider haben wir keine Ahnung, wie gewaltig, wie mächtig die Kraft des Wortes Gottes ist. Solange wir nicht täglich viel Zeit im Wort Gottes verbringen, haben wir eigentlich keine Zeit für die vielen Medien, die uns angeboten werden. Wir sollten es einfach mal ausprobieren. Gottes Wort wird unser ganzes Denken, unser ganzes Leben verändern. Es wird dir geistliche Kraft und inneren Frieden geben. Es macht dich seelisch und geistlich gesund. Gottes Wort im Herzen bewahrt uns vor der zerstörerischen Macht der Sünde. Psalm 119, Vers 11, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Gottes Wort ist ein gewaltiger Schutz für jeden, der ein Kind Gottes ist. Die Mauern des Wortes Gottes halten jedem Angriff stand. Deshalb halten wir daran fest, wir achten darauf, dass Gottes Wort immer in unserer Mitte bleibt. Jeder Christ braucht Gottes Mauern zum Schutz. Und unsere wichtigsten Mauern sind Jesus und das Wort Gottes. Davon lassen wir uns nicht abbringen, daran halten wir uns fest. Vers 18, und ich sagte ihnen an die Hand meines Gottes, die gut über mir war, dazu die Worte des Königs, die er mir geredet hatte. Und sie sprachen, so lasst uns auf sein. Und wir bauten und ihre Hände wurden gestärkt zum Guten. Nehemia gibt ein Zeugnis. Er erzählt den entmutigten Juden in Jerusalem von den Wundern Gottes, die er mit seinem Herrn erlebt hat. Er erzählt von seiner Traurigkeit, seiner Buße und seinem Gebet. Er berichtet von dem Gespräch mit dem König und der Königin. Das hatte der allmächtige Gott so geführt. Er erzählte, wie Gott selber Gnade geschenkt hat, wie Gott plötzlich die Türen aufgemacht hat. Er bekam Empfehlungsschreiben, Soldaten, Bauholz und volle königliche Unterstützung. Die angegriffenen und entmutigten Juden in Jerusalem konnten es kaum fassen. Sie freuten sich über die Liebe und Gnade und Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes. Und was war ihre Reaktion? Und sie sprachen, so lasst uns auf sein, lasst uns losmarschieren. Und wir bauten und ihre Hände wurden gestärkt zum Guten. Lasst uns bauen, lasst uns die Gunst der Stunde nutzen. Diesen Tag hat der Herr gemacht. Lasst uns das Werk Gottes und das Reich Gottes bauen. Und ihre Hände wurden gestärkt zum Guten. Das wünschen wir uns. Lasst uns die Hände stärken zum Guten. Zum Guten für die Menschen, zum Bibellesen, zum Beten, zum Glauben und Gottvertrauen. Und lasst uns zusammenstehen wie ein Mann in der Gemeinde Jesu. Lasst uns ein Zeugnis für Jesus sein. Lasst uns daran erinnern, dass Menschen Jesus brauchen. Jeder, der Jesus nicht hat, geht verloren und kommt in die Hölle. Wir wissen das. Ohne das Blut Jesu gibt es keine Errettung für alle Ewigkeit. Lasst uns das mit Entschiedenheit und Konsequenz den Leuten sagen. Auch wenn viele uns belächeln und nicht verstehen, wie wichtig Jesus und unser Glaube für uns ist. Wir wissen, das kommt ja nur daher, weil sie keine Ahnung von Jesus haben. Menschen ohne Gott wissen einfach nicht, was es für einen Segen, für einen Frieden, für eine Hoffnung gibt, wenn wir Jesus haben. Die geistliche Kraft, die seelische Kraft unserer Jesus-Beziehung ist unglaublich. Nehemia wurde verspottet und ausgelacht, Vers 19, da aber das seine Ballad der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Gosem, der Araber, hörten, spotteten sie unser und verachteten uns und sprachen, was ist das, das ihr tut? Wollt ihr wieder von dem Könige abfallen? So macht das der Satan immer. Er unterstellt Nehemia und seinen Leuten, dass sie nur deshalb die Mauern bauen, um vom König abzufallen. So macht das der Satan, der Vater der Lüge. Er arbeitet mit Spott, Verleumdung, mit Unwahrheit, mit Stolz und Hochmut. Aber Nehemia lässt sich nicht beeindrucken. Wer in Jesus und seinem Wort verwurzelt ist, der weiß, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das wirkliche Leben ist. Alles andere, was Menschen versuchen, ohne Jesus hinzubekommen, ist vergänglich. Und es hilft dir eben nicht, wenn du in wirklicher Not bist. Das ist so. Deshalb antwortet Nehemia den Verleumdern und Gegnern mit fester Stimme. Er sagt in Vers 20, da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott vom Himmel wird uns gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen. Ihr aber habt keinen Teil, noch Recht, noch Gedächtnis in Jerusalem. Haben wir das gehört? Der Gott vom Himmel wird uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht zu bauen. Jesus segnet das Werk derer, die sich aufmachen und bauen. Dabei sind wir 100% abhängig von Jesus. Und wir überlassen die Führung und das Ergebnis und wie es vor sich geht, alles unserem Herrn. Wir rechnen nicht mit unserer Begabung, nicht mit unseren Fähigkeiten, sondern wir rechnen mit der Kraft Gottes, mit dem Geist Gottes. Und dann sagt Nehemia den Verleumdern und Gegnern, ihr aber habt keinen Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem. Das ist die ernste Seite der Botschaft. Wir, die wir zu Jesus gehören, kommen ins himmlische Jerusalem. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind gerecht gemacht durch die Gnade. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Wer aber glaubt, dass er Jesus nicht braucht und deshalb keine Vergebung seiner Schuld und Sünde hat, der muss wissen, dass er kein Teil, kein Recht und keinen Platz im Himmel hat. Nur Jesus kann uns retten. Nur Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Deshalb gibt es nichts Wichtigeres für jeden Menschen, als Jesus zu kennen und ihm zu gehören. Wir haben viel gesprochen heute über zerbrochene Mauern und verbrannte Tore. Was für ein Bild für unser Leben. Zerbrochene Mauern, verbrannte Tore, das hat die Sünde in unserem Leben angerichtet. Wir sind zerbrochen, verbrannt und zerstört. Wir alle brauchen Heilung, Rettung, Erlösung und Vergebung. Wir brauchen intakte Mauern, die uns vor dem ewigen Gericht Gottes erretten. Deshalb, als Paulus predigt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, sagt er über Jesus: und ist in keinem anderen Heil, keinem anderen Heil, und ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden. Ich füge hinzu, als allein der Name Jesu. Es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Namen, es gibt keine andere Möglichkeit, selig zu werden. Vergebung und ewiges Leben gibt es nur bei Jesus. Kein anderer Name rettet die Menschen als Jesus allein. Nur wer Buße tut und Jesus annimmt, der wird gerettet und selig werden. Was für eine Botschaft! Diese Errettung wünschen wir allen Menschen, denen wir begegnen und die diese Botschaft hören. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir kennen das aus unserem Leben. Zerstörte Mauern, verbrannte Tore. Da haben wir Erfahrung. Aber wir haben auch erlebt, dass du uns vergeben hast. Wir danken dir für deinen Tod am Kreuz, für dein vergossenes Blut, Herr, dass du alles bezahlt hast, dass wir einen Platz im Himmel haben, dass wir dich im Herzen tragen, Herr. Du bist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Friede. Erfülle uns mit dieser Hoffnung und dieser Freude und mach uns mutig, ein Zeugnis für dich zu sein, dass wir den Menschen sagen, dass sie dich brauchen, Herr. Ich danke dir für diesen Morgen und für diesen Bibeltext. Segne uns alle, die wir hier sind. Segne auch die, die heute nicht da sein können, die krank sind. Erquicke sie mit deiner Nähe und deiner Liebe. Amen.